Worüber sprichst du heute im Domradio? Das haben meine Kinder mich heute Morgen gefragt. Ich habe gesagt, es geht in ein spannendes Land, in ein kleines Land, was ungefähr nur so groß ist wie das deutsche Bundesland Brandenburg. Es ist ungefähr dreimal so groß wie Köln von den Einwohnern her und es liegt mitten im Orient. Ein christliches Land, in dem Aprikosenbäume wachsen. Es ist ein Land dazwischen, zwischen Kleinasien und Kaukasus, ein Hochland zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer. Ein Grenzland von Europa zu Asien. Und über die Jahrtausende strategisch wichtig, musste es sich zwischen mächtigen Nachbarn immer behaupten, musste hinnehmen, dass die Landfläche immer kleiner wurde. Armenien heißt das Land. Ein christlicher Staat mitten im Orient heute in Domradio Reisen. Ich heiße Dagmar Peters und bin heute Ihre Reisebegleitung. Schönen guten Tag. Wir reisen mit Ihnen heute nach Armenien. Das Klima ist dort subtropisch, die Währung armenische Dram und umrahmt wird das Land von der Türkei, vom Iran, von Aserbaidschan und von Georgien. Ein besonderes Land und jede Reise durch Armenien beginnt in Jerewan, der Hauptstadt. Anders geht's kaum, denn die Grenzen über Land zur Türkei und zu Aserbaidschan, die sind geschlossen, nur über Georgien oder den Iran kann man über Land anreisen und so beginnt auch unsere Reise durch Armenien in der Hauptstadt Jerewan. Eindrücke hier von Stefan Quielitz.
Fast wie Rom ist Jerewan auf Hügeln erbaut, eingebettet im armenischen Hochland. Von einem der Hügel schweift der Blick über das Zentrum unten im Tal. Die Stadt im Dunst wirkt grau, 70 Jahre Sowjetunion haben sie geprägt. Den alten orientalischen Flair findet man gerade noch oben in den Vorstadthügeln, an den Straßen hinauf in die Berge, da stehen noch die alten Häuser mit den Holzerkern. Und doch, Jerewan erinnert nicht nur mit seinen unzähligen Denkmälern, Stelen und Säulen an die Geschichte Armeniens.
Erevan, Jerewan, der eine der ältesten Städte der Welt ist. Wir sind älter von Rom 29 Jahre. Wir sind neulich 2792 Jahre alt geworden. Und der Name Erebune aus der Urartäischen wird als Sieg übersetzt.
Auf einem der Hügel oder besser unter einem der Hügel im Südosten von Jerewans Zentrum liegt das alte Erebuni, Festung und Tempel, Zeugnis der ersten armenischen Geschichte. Mit den Uratreern beginnt die armenische Geschichtsschreibung im 8. Jahrhundert vor Christus. Mühsam und geruhsam wird sie heute Schippe für Schippe freigelegt.
Und so Ende des 19. Jahrhunderts, 1879, fand ein Ackerbauer am Fuße des Hügels eine Keilinschrift, worauf also, später wurde die Keilinschrift entziffert, worauf der König Argishtidir I. über den Bau eines Getreidespeichers sprach.
Kurz vor Christi Geburt erstreckte sich das armenische Königreich vom Mittelmeer bis zum Kaspischen Meer. Seitdem schrumpfte es immer wieder, musste Land abgeben an die Perser, Osmanen, Türken und Russen. Heute ist Armenien so groß wie Brandenburg, begrenzt auf das zentrale Hochland.
Auf der rechten Seite sehen Sie noch einmal die Statue von Mutter Armenien. Dann sehen Sie vielleicht also weiter rechts auf dem Hügel den Fernsehturm. Das ist der Hauptfernsehturm von Armenien. Der Kran stört uns jetzt ein bisschen. Vorne ein rundes Gebäude, das ist das staatliche Opernhaus.
Die junge Reiseleiterin Sovinash zeigt von einem der Hügel auf ihre Stadt. Stolz ist sie auf ihr Land, doch viele der Jüngeren sind meist ohne Arbeit oder arbeiten für kleinsten Lohn. Lilith, Mitte 20, kam mit ihren Eltern aus Stuttgart hierher. Ihr Visum für Deutschland wurde nicht verlängert.
Ich weiß nicht, wir sind ja dort aufgewachsen, deswegen sind wir dort gewohnt. Also unser ganzes Leben sind wir dort aufgewachsen. Wir haben hier keine Freunde, keine Bekannten, keine richtigen Bekannte. Wir leben hier ganz allein, nur ein paar Freunde.
Die Armenier drücken viele Sorgen. Das Land hat die Lösung von der Sowjetunion auch durch die weltweiten Wirtschaftskrisen längst nicht verkraftet. Es hat sich vom Erdbeben 1988 nicht erholt. Es erschöpft sich im Konflikt mit Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach. Es leidet zutiefst unter dem Verlust von 9/10 der alten Landfläche und vor allem unter der Gräuel des Völkermordes von 1915. Und trotzdem, Armenien ist auch ein reiches Land. Unzählige Klöster im Land machen es einzigartig und in den Museen lagern unglaubliche Schätze. Ein Beispiel ist Matenadaran, Bibliothek und Handschriftensammlung. Schon im 5. Jahrhundert wurden antike Schriften übersetzt. Oft sind sie nur noch in dieser Übersetzung erhalten, kostbar und mühsam gefertigt.
Blaue Farbe, hier sehen wir verschiedene Schattierungen der blauen Farbe, bekommt man von dem Halbedelstein Lapislazuli. Und ich habe schon über die Tinte erzählt, es war Nussschalsaft, Walnusssaft. Und alles, was so schön glänzt, ist Gold, echtes Gold, Blattgold, das man sehr interessant auf dem Papier oder Pergament geklebt hat, mit der Hilfe des Knoblauchsaftes. Das Knoblauchsaft hatte hier zwei Funktionen. Es war nicht nur ausgezeichnete Klebe, sondern auch desinfizierte und stützte die Handschrift von verschiedenen Krankheiten.
Anfang des 5. Jahrhunderts schuf der junge Mönch Mesrop Mashtotos eine eigene Schrift für das Armenische. Wie die Religion gab sie dem Land eine Identität, ließ es überleben als ständig bedrohtes Grenzland zwischen Orient und Okzident. Das Bewahren der Schriften, das Retten der Bücher, selbst in größter Not, war für die Armenier selbstverständlich, notfalls wurden sie vergraben. Auch deshalb lagern in Matenadaran rund 25.000 armenische und fremdsprachige Handschriften. Auf die älteste Bibel aus dem 8. Jahrhundert schwören neu gewählte Präsidenten ihren Eid.
Die Szene heißt Kreuzigung. Hier bitte. Wiederum sehr schöne, reiche, prachtvolle Handschriften. Aber hier fühlen wir russische Einflüsse. Ja? Diese beiden Farben, hellblau und weiß, waren der russischen Miniaturmalerei typisch.
Die Führerin in Matenadaran hat in Jerewan Germanistik studiert. Die Arbeit inmitten der kostbaren Schriften erfüllt sie mit großem Stolz. Es bedeutet ihr viel.
Ja, diese Handschriften zu sehen mit meinen eigenen Augen, wechseln manchmal. Wir dürfen sie blättern. Das ist mir für mich sehr wichtig. Ja.
Jerewan, die Hauptstadt Armeniens mit seiner fast 3000-jährigen Geschichte, ist heute stark westlich ausgerichtet. Wenn abends dann aber die Speisen auf den Tisch kommen, duftet und schmeckt es nach Orient. Und der armenische Cognac ist ein Muss.
Ja, aber wir können zu Hause erzählen, wir haben 20 Jahre
Cognac. Ja, 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 gut. 4000. 20 Jahre
4000.
Jerewan, die Hauptstadt Armeniens, ist älter als Rom. Das war ein Streifzug durch die Stadt und ein Hauch von Geschichte. Mehr gleich. Domradio Reisen, heute unterwegs in Armenien. Es gibt ein dramatisches, ein tragisches Ereignis in der Geschichte, das die Armenier bis heute prägt, nämlich der Völkermord von 1915. Das Land war damals schon klein und viele Armenier lebten in der Türkei. Sie gehörten dort durchaus zur Elite, aber sie mussten immer wieder heftige Drangsal erleiden. Dann nach Beginn des Ersten Weltkrieges und vor allem auch im Schatten des Ersten Weltkrieges spitzte sich die Lage zu, bis dann am 24. April 1915 der Völkermord begann, die Vertreibung und Vernichtung der Armenier in der Türkei. Die Türkei hat bis heute diesen Völkermord nicht anerkannt. In Jerewan, in der Hauptstadt Armeniens, erinnert heute eine Gedenkstätte an diesen Völkermord und dort gibt es genügend erschreckende Belege dafür, dass er und wie er stattgefunden hat.
Es ist das Fotomotiv, das Bild Armeniens schlechthin. Hinter dem Klosterchor Virab, Wiege des Christentums in Armenien, das auf einem kleinen Hügel im Tal des Arax liegt, erhebt sich mächtig der schneebedeckte Ararat, der heilige Berg der Armenier. Hinüber kann jedoch niemand. Der Ararat gehört zur Türkei, die Grenzzäune im Tal sind verschlossen. In diesem Bild, das Kloster gedrungen vor der Kulisse des unerreichbaren Berges, auf dem einst Noah gelandet sein soll, liegen all die tiefen, traurigen Emotionen, die im armenischen Volk ständig präsent sind. Über Jahrhunderte litten sie unter der Drangsal der mächtigen Nachbarn Osmanen, Perser, Russen, vom fernen christlichen Abendland meist im Stich gelassen. Und sie erlitten den Völkermord. Tzitzerna Kabert, die Schwalbenfestung, ein Hügel im Osten Jerewans, Gedenkstätte des Völkermordes an den Armeniern. Jahr für Jahr versammeln sich hier am 24. April tausende Armenier. Ein Obelisk ragt stolz in den Himmel, darunter neigen sich im Kreis gesetzte große Basaltlavablöcke, schützend über ein ewiges Feuer. Ein Lied ertönt aus dem Feuer, Yelaman, ein Nationallied der Armenier, die Sehnsucht nach dem Geliebten wird zum Klagelied über den Völkermord. Yaman, Unterhalb der Gedenkstätte das Museum des Völkermordes. In der Mitte 34 großformatige Gemälde des Malers Jan Sem, der die Todesqualen versucht darzustellen.
Jan Sem war kein Augenzeuge des Völkermordes. Seine Mutter hat den Völkermord überlebt und dem Sohn erzählt. Jan Sem lebt noch über 90-jährig in Paris.
Mehrmals in der Geschichte fallen die Osmanen blutig über die Armenier her. Ende des 19. Jahrhunderts verschärft sich die Bedrohung. Ein Vertrag von 1878 besiegelt die Teilung Armeniens zwischen Türken und Russen. Der armenische Westen gehört endgültig zur Türkei. Die Armenier dort werden unterdrückt. Sultan Abdulhamid II. Ist als roter Sultan bekannt, als blutiger Sultan gefürchtet.
Sein Ziel war, die inneren Probleme des Reiches zu lösen. Gemeint war das armenische Volk. Gäbe es keine Armenier mehr, gäbe es auch keine armenische Frage mehr. Den Armenier soll es nur noch im Museum geben. Es kam zu Massakern. 300.000 Armenier kamen dabei um.
Die Führerin im Museum des Völkermordes erzählt eindringlich von der noch einmal aufkeimenden Hoffnung auf eine friedliche Lösung, als die sogenannten Jungtürken 1908 an die Macht kommen und sogar eine Demokratie im Vielvölkerstaat errichten wollen. Doch bald wird daraus eine Diktatur. Die Angst vor dem Untergang des Reiches, die Balkankriege gegen die christlichen Nachbarländer Griechenland und Bulgarien, der aufkommende Nationalismus, all das schürt immer mehr Misstrauen gegenüber den christlichen Minderheiten. Und nach Beginn des Ersten Weltkrieges wird ihnen Hochverrat vorgeworfen. Die Armenier in der Türkei bilden vor allem die intellektuelle Elite. Sie wird zuerst verhaftet, deportiert, hingerichtet. Es ist die Nacht vom 24. auf den 25. April 1915. Der Völkermord beginnt. Fotos entlang der Wände im Völkermordmuseum dokumentieren die Grauen. Auf der von den Deutschen gebauten Strecke Berlin-Bagdad werden die Armenier in einem Güterzug abtransportiert. 800 Menschen eingepfercht in 10 Waggons. Auf anderen Fotos posieren Türke mit den Köpfen enthaupteter Geistlicher. Ein Junge zeigt seine Hände, die genagelt wurden. Der deutsche Sanitätsoffizier Armin T. Wegner dokumentiert mit seiner Kamera heimlich die Gräueltaten. 2 Filme voll mit Fotos kann er außer Landes bringen. Heute sind diese Fotos im Völkermordmuseum zu sehen. Der Völkermord passiert im Schatten des Ersten Weltkrieges. Die Verbündeten der Türken greifen nicht ein, wissen aber von den Gräueln. Der deutsche Botschafter Hans von Wangenheim berichtet an den Reichskanzler, dass die Türken den Weltkrieg benutzen.
Um mit ihren inneren Feinden, den einheimischen Christen, gründlich aufzuräumen, ohne dabei durch die diplomatische Intervention des Auslandes gestört zu werden. Das sei auch im Interesse der mit der Türkei verbündeten Deutschen, da die Türkei auf diese Weise gestärkt würde.
Ende Mai intervenieren die Großmächte aber ohne Erfolg. Zumindest gilt das entsprechende Dokument heute als erster Beleg für den Völkermord. Papst Benedikt XV. Bittet im September die türkische Regierung, das Gemetzel an den Armeniern nicht zuzulassen, nur die vor Gericht zu stellen, die sich tatsächlich schuldig gemacht haben. Dann am 29. August 1915 erklärt der türkische Innenminister Talat Bey, die armenische Frage existiere nicht mehr. Nach heutigen Schätzungen wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen an ihren Heimatorten ermordet oder auf lange Todesmärsche geschickt. Auf der großen steinernen Wandkarte im Völkermordmuseum ist nur ein einziger Ort in den ehemaligen türkischen Wohngebieten der Armenier eingezeichnet, wo Armenier die Verfolgung überlebten. Am Berg Musadak an der Mittelmeerküste hatten sich 5000 Armenier 40 Tage lang verschanzt, wurden schließlich von französischen Schiffen gerettet. Im Arakstal am Kloster Korvirab steht die junge Armenierin Sovinash, schaut hinüber zum heiligen Berg Ararat. Hinter dem Berg liegt unerreichbar Westarmenien, das heutige Ostanatolien. Armenier leben dort nicht mehr, auch unzählige Kulturgüter gingen verloren. Und dennoch ist das Land jenseits des Ararat fast 100 Jahre nach dem Völkermord auch für die junge Armenierin noch Heimat.
Ich kann ehrlich gesagt daran nicht glauben, dass hier Schluss ist, dass hier geht meine Heimat zu Ende, weil es auch wirklich nicht so ist. Ja, wir fühlen uns immer noch verbunden mit Westarmenien und mit unserer historischen Heimat. Ja, also ein Schmerz hat man immer noch im Herzen.
Der Völkermord an den Armeniern 1915. Stefan Quielitz erinnerte an diese Ereignisse und stellte die Gedenkstätte in Jerewan vor. Domradio Reisen ist heute unterwegs in Armenien und das Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche, das ist Etchmiadzin. Dort residiert der Katholikos, dort steht die Kathedrale. Dort versammeln sich jeden Sonntag viele Gläubige und feiern ihre eigene Liturgie, die von besonderen Gesängen geprägt ist. Und dort in Etchmiadzin stehen aber weitere wichtige Kirchen, die von den Heiligen und von der Baugeschichte des Landes erzählen, die schon früh begann.
Es ist Sonntagvormittag. Das Geläut der Kathedrale von Etchmiadzin ruft zum großen Gottesdienst. Das Zentrum der armenischen Kirche ist in einen großen Park eingebettet. Von weit her kommen die Gläubigen. Die Kirche ist übervoll. Opferkerzen werden entzündet. Vorne sind unzählige Priester versammelt. Ein Chor aus Männer und Frauen gestaltet die Liturgie. Wenige hundert Meter entfernt, zwei Stunden zuvor, die sonntägliche Morgenandacht in einer weiteren bedeutenden Kirche. Zwei Priester stehen am Ambo, singen und beten die Andacht in ihren prachtvollen Gewändern, aber nur wenige Gläubige sind anwesend, die meisten kommen erst später zu den großen Gottesdiensten. Diese Kirche hier ist der heiligen Ripsime geweiht. Durch einen kleinen Garten führt der Weg hinauf. Früh um 618 wurde die Kirche gebaut und ist bereits eine architektonische Meisterleistung armenischer Baukunst. Ein Prototyp des Kirchbaus mit kreuzförmigem Grundriss und einer hohen Kuppel über der Mitte.
Bei dieser Kirche ist die Kuppel besonders extrem groß. Bei Kreuzkuppelbauten war es immer die Bestrebung wichtig, am wichtigsten, die Bedeutung der Kuppel zu unterstreichen, denn die Kuppel ein Symbol des himmlischen Bereichs ist und das ruht auf einem Kuppelquadrat und das Kuppelquadrat ist das Symbol der Welt. Ja?
Erzählt die Führerin Sovinash. Im Innern ist die Kirche mit ihren Konchen, Nischen und kleinen Kammern auffallend schlicht wie fast alle armenischen Kirchen, geprägt vom meist dunklen Stein. Licht fällt nur von oben herein und fast alle Wände sind frei von Bildern und Skulpturen.
Denn die Kirchen werden als Häuser unseres Herrn, als Jesus Christus betrachtet und sie sollen auch so einfach sein, wie sein Leben war. Außerdem soll nichts in der Kirche die Aufmerksamkeit des Menschen lenken, damit seine Gebete besser in den Himmel kommen können.
Nach Osten, in der erhöhten Apsis, auch Bema genannt, steht der Altar. Davor ein hoher Vorhang. Eine besondere Eigenart der armenischen Liturgie. Zur Gabenbereitung und zur Wandlung wird der Vorhang geschlossen. Die Priester sind dann nicht sichtbar. Die heilige Ripsime, die hier in der Krypta ruht, kam Ende des 3. Jahrhunderts als christliche Ordensfrau ins Land, auf der Flucht vor den Schergen des römischen Kaisers Diokletians. Schön war sie und der armenische König Tiridates III. Begehrte sie. Doch sie blieb standhaft und der wütende König, der bald das Christentum zur Staatsreligion erheben sollte, ließ sie und 35 weitere Nonnen ermorden. Unter den ermordeten Nonnen ist auch die geistige Lehrerin der Ripsime, die heilige Gayani. Auch ihr ist hier im zentralen Ort der armenisch-apostolischen Kirche, einen knappen Kilometer entfernt, ein Kloster geweiht. Eingebettet in Friedhof und Klostergarten geht es hier ursprünglicher, volkstümlicher zu als in der Kathedrale. Im Gottesdienst singt ein Kinderchor, so manche halten sich draußen vor dem Portal auf. Ein Priester in seinem dunklen Ornat und der weiten Kapuze eilt vor der Kirche immer wieder zu einem kleinen steinernen Altar. Mit einem silbernen Kreuz in der Hand segnet er Speisesalz, das die Gläubigen mitbringen. Ein uralter Ritus. Und manche haben sogar Federvieh dabei, das später geschlachtet wird.
Aber das hat nicht mit heidnischen Tieropfern was zu tun, sondern das ist dieses Armenfutter. Das Essen soll verteilt werden. Ja?
In der Hauptkirche von Etchmiadzin sind inzwischen Priester nach draußen geeilt, bilden ein Spalier. Eine Stunde des Gottesdienstes ist vorbei, jetzt kommt der Katholikos, das Oberhaupt der armenischen Kirche, würdevoll durch das Tor seines gegenüberliegenden Amtssitzes. Er segnet die Menschen. Die Kathedrale von Etschmiadzin ist eine besondere Kirche, mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, stammt ihre heutige Form aus dem 18. Jahrhundert. Damals herrschte im Land eine Dynastie aus dem Iran. Sie ließ die Kirche mit orientalischen Ornamenten bunt ausmalen. In der Mitte allerdings steht ein kleiner, uralter Altar. Genau hier soll Jesus Gregor dem Erleuchteten, dem ersten Katholikos der armenischen Kirche, mit einem feurigen Hammer angewiesen haben, diese Kirche als erstes christliches Gotteshaus in Armenien zu bauen. Der heilige Gregor ließ auch über den Gräbern der heiligen Ripsimi und Gajane erste Kirchen errichten und machte so Etschmiadzin zum Zentrum der armenischen Kirche, das es seit dem 15. Jahrhundert ohne Unterbrechung geblieben ist. Die armenisch-apostolische Kirche erscheint heute gerade hier wieder sehr lebendig, doch zu Sowjetzeiten gab es kaum Priester und Gottesdienste. Erst nach 1945 wurde das Religionsverbot etwas gelockert. Der Mangel an Priestern, Mönchen, Religionslehrern ist heute noch immer zu spüren, auch weil so manch neu ausgebildeter Priester lieber ins Ausland, in die Diaspora geht, um dort armenische Gemeinden zu betreuen. Der Glaube der Armenier hier im Lande aber ist tief. Christliche Grundgebote werden wie selbstverständlich gelebt.
Die Armenier sind Christen in ihren Herzen. Ja? Sie haben immer in schwierigen Situationen gewohnt, aber sie sind immer bereit, dem Gegenüber oder dem Nachbar zu helfen. Ja? Das letzte Stück des Brotes zu geben, sie sind bereit, das zu teilen.
Stefan Quelitz über das Zentrum der armenischen Kirche Etschmiadzin. Dort in der Kathedrale gibt es auch eine Schatzkammer, in der man kostbare Reliquien anschauen kann. Weiter geht's mit Musik aus dem Land, in das wir heute reisen mit Ihnen aus Armenien.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute in Domradio Sehnsucht. Soma Louis Yerk vom Musiker Jivan Gasparian aus Armenien. Und wer den Film Dead Man Walking kennt, der hat ihn vielleicht schon mal gehört. Er spielt das armenische Nationalinstrument, das heißt Duduk, und ist ein Doppelrohrblattinstrument. Und bis heute weiß man nicht, ob Jivan Gasparian dieses Instrument weltberühmt gemacht hat oder umgekehrt. Er ist mittlerweile ja immer noch als Professor aktiv mit seinen 84 Jahren am Staatlichen Konservatorium in Jerewan.
In einem kleinen Dorf nahe der armenischen Hauptstadt Jerewan ist er geboren, Jivan Gasparian. Mit 6 Jahren bekam er eine Duduk in die Hand gedrückt, die armenische Flöte, die äußerlich einer Blockflöte ähnelt, statt eines Mundstücks aber ein übergroßes Doppelrohrblatt aus Schilfrohr hat, ähnlich einer Oboe. Für gewöhnlich baut man dieses Instrument aus Aprikosenholz, ein klassisches Hirteninstrument. Jivan hat es in seiner Kindheit auch mal bei rituellen Festlichkeiten gehört. So richtig ergriffen wurde er von der Duduk dann bei Stummfilmvorführungen, wo Duduk-Spieler die musikalische Begleitung übernommen hatten. Ohne Noten lesen zu können, blieb er diesem Instrument weiter treu und war der erste Musiker, der es geschafft hat, die Duduk auch in große Konzertsäle zu bringen und sie als ernstzunehmendes Soloinstrument zu etablieren. Die Folklore Armeniens pflegt er bis heute. Große Berühmtheit erlangte Jivan dann aber durch Hollywood. Der deutsche Filmmusikkomponist Hans Zimmer nennt ihn einen der beeindruckendsten Musiker der Welt. Einer, bei dem alles zur inneren Einkehr und Langsamkeit führt. Archaische Zeiten werden lebendig, für westliche Ohren immer mit einer melancholischen Anmutung belegt. Jivan Gasparian mit Surma Lui Yerk, den Aprikosen aus dem Paradies.
Klein und schlicht und doch ganz eigen erzählen sie von der frühen Kirchenbaukunst der Armenier. Aber man muss sie finden, denn oft sind sie aus dem Stein der Felsen ringsum gebaut und liegen sehr versteckt in den Schluchten. Das Land ist schroff. Es ist inzwischen auch so, dass es 3 Schutzgebiete, 3 Reservate gibt in Armenien. Die Armenier investieren jetzt viel, um diese Kirchen und Klöster liebevoll zu restaurieren. Mönche trifft man noch selten, aber Priester aus der Stadt helfen aus, um die abseits liegenden Kirchen wieder mit spirituellem Leben zu füllen.
Hoch oben in der Felsschlucht des Amagu. Das warme Licht der Nachmittagssonne fällt auf das Kloster Noravank, das sich in den rotbeigen Tönen des Felsens an den steilen Hang schmiegt. Ein schier unglaublich schöner Blick ist das. Die Stille, die Kargheit, Fels und Farben, all das ist von großer Harmonie, die den weiten Weg hier herauf lohnt und seit dem Mittelalter unverändert scheint. Innen im Kloster Noravank segnet ein Priester mit dem Kreuz und der Schrift das Salz, das Gläubige mitgebracht haben. Er ist ein Desch, ein verheirateter Priester, kein Mönch. Er betreut das Kloster aus der Stadt mit. Denn Mönche gibt es in Armenien noch nicht wieder genügend.
Die Klöster in der Einsamkeit haben keine Gemeinde und früher durften Weltliche nicht hinein. Deswegen fehlt hier auch das übliche Taufbecken, das sonst an der Nordseite der Kirche steht.
Das Kloster im 13. Jahrhundert erbaut mit seiner Hauptkirche, die Johannes dem Täufer geweiht ist, gehört zu den herausragenden Bauten, weil es so typisch und doch so einmalig ist. Ungewöhnlich die vielen Reliefs, so die Gottesmutter außen im Tympanon über dem Portal. Die unzähligen in die Außenwand hineingemeißelten Kreuze sind Zeichen tiefer Frömmigkeit. Ungewöhnlich auch die zweite Kirche mit gleich drei Kirchenräumen übereinander.
Solch eine Konstruktion kommt in Armenien sehr selten vor. Das erste Stockwerk ist in die Erde gegraben und das ist eine Familiengruft. In dem zweiten Stockwerk ist wieder eine Kapelle und das dritte Stockwerk bildet die Rotunde.
Erzählt Sovinash, die Führerin. Und sie weist auch hier auf die vielen Reliefs und eine äußerst schmale Steintreppe hin, die in die Oberkirche führt. 1840 zerstörte ein Erdbeben das Kloster und erst 1998 konnte es wieder eingeweiht werden. Verschachtelt, ineinander gebaut, sind auch die Kirchen des Klosters Gerrat oben an den Quellen der fast sanft anmutenden Asad-Schlucht. Und sie sind sogar in den Fels getrieben. Gerrat ist ein Höhlenkloster aus grauem Stein. Seit dem 4. Jahrhundert lebten hier in 140 Höhlen Einsiedler und Mönche. Und schon in vorchristlicher Zeit gab es heidnische Kultplätze an den Quellen. Im Mittelalter entstanden dann die heutigen Kirchen aus Fels und im Fels. Teils wurden sie sogar von oben ausgehöhlt und doch finden sich die typischen Baumerkmale wie Vorbau, Pfeiler, die Bögen, darüber die Kuppel, die Öffnung nach oben und all die Ornamente im Stein. Diese Kirchen sind erst recht dunkel, Quellen rinnen von den Wänden.
Und es war ein Brauch, glatt bearbeitete Steine an den Wasserquellen zu stellen, die man als Drachensteine bezeichnete. Und diese Steine sollten dem Wasser Wache stehen. Also die Drachensteine sind auch eine eigenartige Vertreter der armenischen Kultur.
Der Name Gerrat oder Gekat bedeutet wie im Althochdeutschen harter Speer. Gemeint ist hier die Lanze, mit dem der römische Soldat Jesus am Kreuz durchbohrte.
Diese Lanze hat der christlichen Überlieferung nach der Apostel Thaddäus mit nach Armenien gebracht. Und diese Lanze wurde in Etchmiadzin aufbewahrt, aber während der Araberinvasion wurde das hierher nach Gerrat-Kloster bewahrt. Nachher wurde das Kloster schon in Gerrat umbenannt und geht auf diese Reliquie zurück.
Die Lanze wird heute in der Schatzkammer von Etchmiadzin aufbewahrt. Das Kloster Gerrat ist ein beliebter Wallfahrtsort. Hier leben sogar zwei Mönche und der Katholikos kommt im Sommer her. Ein Wohnhaus wird renoviert und soll später eine größere Mönchsgemeinschaft beherbergen. Aber auch hier hilft ein weltlicher Priester aus. Der Priester der Schwertanes erzählt, dass seine Eltern aus Iran kommen. Er fühlte sich zum Priester berufen. Er sei für die ganze Region zuständig, ist Religionslehrer und leitet die Chöre. Die Weltkirche hat er gut im Blick und sagt, wichtiger als alle Unterschiede sei die Ökumene. Und diese Ökumene können Reisegruppen hier in Gerrat ganz praktisch musikalisch erproben, denn die Felsenkirchen haben eine fantastische Akustik. Ausgebildet werden die armenischen Priester am Ufer des großen, fast 2000 Meter hochgelegenen Sevansees. Ein modernes Seminar steht hier. Und über dem See stehen die Sewankirchen aus dem 9. Jahrhundert. Keine unwirtliche Schlucht also, sondern der See, Nationalsymbol des Landes, prägt das Bild. Endlos und sanft liegt das Wasser im Dunst, doppelt so groß wie der Bodensee. Als der Sewernsee noch genügend Wasser hatte und es nicht für Bewässerung und Wasserkraftwerke hergeben musste, lagen die Kirchen auf einer kleinen Insel. Heute führt eine Straße hinüber und eine Treppe hinauf. Auffallend, hier im schwarz-roten Stein der Kirchen wurden viele Kreuzsteine außen an der Kuppel verbaut. Die Kreuzsteine, Schatschkare, sind zu Tausenden in Armenien zu finden, immer mit feinster Ornamentik gemeißelt, oft mit Kreuz, aber selten mit der Figur des gekreuzigten Christus. Hier in einer der Sewankirchen aber findet sich ein solcher Stein. Jesus am Kreuz zieht Adam aus der Hölle, die unter dem Kreuz angedeutet ist.
Hier sieht man die Gottesmutter mit Säuglingkind, dann sehen wir einen Esel und einen Ochsen, die gegenüber sitzen und ein Gespräch führen. Das ist die Fantasie des Steinmetzes. Das bedeutet, dass er im Stall, dass Jesus im Stall geboren wurde.
Und noch eine Besonderheit, wo sonst das Bema, die erhöhte Altarnische, nur mit einem roten Vorhang vom übrigen Kirchenraum getrennt ist, steht hier als Trenner eine feste hölzerne Ikonostase, wie sie in der orthodoxen Kirche zum Beispiel Russlands und Griechenlands üblich ist.
Das ist die einzige Kirche in Armenien, wo man eine Ikonostase sehen kann. Und das ist damit verbunden, dass in der Nähe eine russische Siedlung war. Und jetzt nimmt man das auch nicht weg, um die Tradition nicht zu zerstören.
Vom Nordufer des Sewernsees führt ein Pass hinüber in eine ganz andere, fruchtbare, grüne Landschaft Armeniens. Wälder überziehen die Berge, die armenische Schweiz. Der alte Kurort Dilijan liegt hier und ganz in der Nähe inmitten des Waldes das Kloster Harazin. Bauarbeiter sind mit Restaurierungsarbeiten beschäftigt und das hat seinen Grund. Ein orientalischer Prinz stiftete das Geld.
Prinz des Emiraten Sharjah, Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, weil er so begeistert war von dem Kloster, als er vor 3 Jahren hier zu Besuch war.
Harazin war im Mittelalter ein geistiges Zentrum. Kirchenmusik entstand hier, deren Notation bis heute nicht wieder entschlüsselt werden konnte. Imposanter und größer als alle 3 Kirchen ist hier aber das Refektorium, der Speisesaal der Mönche, ein geniales Bauwerk des Meisters Minas mit 2 Öffnungen nach oben und nur 2 Säulen in der Mitte tragen die 20 Meter lange gewölbte Decke.
Wir sehen, der Raum wird in 2 Teile geteilt durch die Säulen, die eigentlich die Stützen für die Arkaden, für die also diagonal kreuzenden Arkaden sind. Und die Last der Überkreuzung wird nämlich auf diese Halbsäulen gebracht und dank dessen war auch dieser Bau so stark.
Über 100 eingemeißelte Inschriften in den Kirchen erzählen die Geschichte vom Kloster Harazin. Es war wohl schon immer die Idee, dass Harazin mehr als ein Kloster sein sollte, ein Zentrum. Und die Restaurierungsarbeiten knüpfen an die mittelalterlichen Ideen an. Der Bauarbeiter berichtet, dass Harazin bald wieder ein geistliches Zentrum werden soll. Mönche sollen sich hier zu Konferenzen treffen, aber auch Erholung finden. Die Armenier investieren viel Zeit und Energie in den Wiederaufbau und die Wiederbelebung ihrer Klöster. Aber diese Klöster sind eben auch Ausdruck ihrer Geschichte und ihres Glaubens, sind ihre Identität. Und das macht den Kraftakt so verständlich.
Und das macht Armenien eben zu diesem ganz besonderen Reiseziel. Stefan Quilitz war das über 4 der vielen Kirchen und Klöster in Armenien. Domradio Reisen, heute unterwegs in Armenien und wir wollen Ihnen in dieser Sendung natürlich auch einen Tipp geben, welches Reisebuch es über Armenien gibt, welches lohnt sich ins Gepäck zu packen, womit kann man sich vorab informieren. Die Auswahl, die fällt überhaupt nicht schwer, denn es gibt überhaupt nur einen Reiseführer, der ist von Jasmin Dumtragut aus dem Trescher Verlag.
Die faszinierende Kultur des armenischen Volkes präsentiert sich schon seit Jahrtausenden als eine zwar orientalisch beeinflusste, aber tief christliche. Armenien war der erste christliche Staat der Welt. Und die Fußstapfen der frommen Mönche führen vom Ararat-Tal bis in die undringlichen Wälder und über steile Felswände in versteckte Orte, die in ihrem Dornröschenschlaf nur darauf warten, entdeckt und bestaunt zu werden.
So beginnt das Reisebuch Armenien aus dem Trescher Verlag und Jasmin Dumtragut fängt darin schon gleich all die Stimmungen auf, die dem Reisenden in Armenien begegnen. Die Tragik und Faszination des kleinen Landes hoch oben am Rande des Kaukasus. Der kompakte, gut 400 Seiten starke Reisebegleiter für Armenien erzählt vom Alltag der Menschen, von ihrer Geschichte, führt zu all den Sehenswürdigkeiten der 11 Provinzen, von der weiten Ararat-Ebene über den wilden Süden durch das Hochland am Sevansee vorbei in den grünen Norden. Oft schweift in Armenien der Blick hinüber zum unerreichbaren heiligen Ararat, schneebedecktes Nationalsymbol der Armenier, über 5000 Meter hoch.
Der Anblick des Erhabenen ist an klaren Herbstmorgen von Jerewan aus überwältigend. Sein weißer Gipfel leuchtet weit und sein breiter, massiver Stein beherrscht die Umgebung, soweit das Auge reicht. Der armenischen Tradition nach ist dieser Berg eng mit der Arche verbunden. Noah selbst hat an seinen Hängen die ersten Weingärten im armenischen Hochland gepflanzt. Vom Ararat aus hat sich die Menschheit erneut ausgebreitet.
Und für die armenische Geschichtsschreibung ist irgendwie klar, dass damit auch die Geschichte des eigenen Landes beginnt. Heute ist es Teil der Tragik des Landes, dass der Berg hinter der geschlossenen Grenze zur Türkei gehört. Zahlreiche Fotos im Reiseführer über Armenien geben tiefe Einblicke in das ferne christliche Land, das vom Orient geprägt ist. Vor allem sind es immer wieder die unendlich vielen Kirchen und Klöster mit ihrem ganz eigenen Baustil, die Jasmin Dumtragut unermüdlich beschreibt, ergänzt mit Karten und Grundrissen. Bei einer Reise durch Armenien sind all die Kirchen gar nicht zu schaffen. So hilft der Führer, sich auch dem Unerreichten zu nähern. Dazu kommen ja noch all die Museen mit ihren Schätzen in Jerewan, die weltlichen Bauten, wie die Karawanserei hoch oben an der Seidenstraße. Und dazu kommt die atemberaubende Landschaft. Zwischen all den Details sind im Reisebuch Texte eingeschoben, die innehalten lassen. Armenische Lyrik, die auf ihre Art einen tiefen Einblick gibt in das Land.
Ich liebe das Blau unseres Himmels, das klare Wasser, den glänzenden See, die Sommersonne und die drachenstimmigen Winterstürme. Die schwarzen Mauern der im Dunkeln verborgenen, ungastlichen Häuser und uralter Städte, tausendjährigen Stein, liebe ich.
Das Land der Steine wird Armenien von seinen Bewohnern liebevoll genannt. Es bietet atemberaubende Gebirgslandschaften, jahrtausendealte Baudenkmäler. Und in den vergangenen Jahren konnte sich vielerorts einfach touristisch auch einiges tun, sodass es also möglich ist, auch nach Armenien mal zu reisen. Vor allen Dingen, wenn man gerne Kirchen anschauen möchte, ist man dort richtig. Und das Reisebuch Armenien aus dem Trescher Verlag hat Susanne Knopf vorgestellt. Das Buch ist jetzt in einer aktuellen Auflage erhältlich und zwar in deutscher Sprache natürlich und es kostet 21,95 Euro.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Wetter durchwachsen, wir nehmen Sie trotzdem mit nach draußen. Sie müssen sich immer ganz einfach entsprechend anziehen.
Japan-Tag am Rhein. Fernöstliche Himmelsbilder sind am Samstagabend beim großen Abschlussfeuerwerk des Japan-Tages in Düsseldorf zu sehen. Zuvor stehen Spezialitäten wie Sushi oder Tempura, sportliche Präsentationen und die japanische Kultur im Mittelpunkt. Bei einer Cosplay-Modenschau stellen verkleidete Teilnehmer Charaktere aus Mangas, Animes oder Computerspielen dar. Auf einer anderen Bühne lernen Besucher neben Sumo oder Karate auch unbekannte japanische Sportarten wie Naginata oder Iaido kennen. Im Bereich des Landtages vermittelt das Heerlager einer Samurai-Gruppe einen Eindruck vom Leben der Krieger. Hinter den Kulissen vom Flughafen. Mit einem großen Volksfest feiert der Airport Weeze an diesem Wochenende seinen 10. Geburtstag. Hauptattraktion ist die große Airshow mit rund 40 historischen Flugzeugen, modernen Militärjets und Flugvorführungen. Unter anderem werden Artisten während des Fluges auf den Tragflächen großer Doppeldecker mitfliegen. Ein 25-köpfiges Fallschirmspringer-Team will mit historischen Rundfallschirmen über dem Flughafen abspringen. Für Besucherrundflüge stehen 2 viersitzige Helikopter bereit. Herr der Ringe am Niederrhein. Fantasy-Fans haben jetzt in Geldern das Sagen. Die Deutsche Tolkien-Gesellschaft lädt am Wochenende zum 5. Mal zum Tolkien-Tag an den Niederrhein ein. Zahlreiche Darsteller verwandeln die Stadt dabei in die Fantasiewelt Mittelerde, die von Hobbits, Elben und Orks bevölkert wird, bekannt aus den Büchern der Herr-der-Ringe-Trilogie. In Workshops können Besucher unter anderem lernen, wie Met gebraut wird oder wie Kämpfer richtig mit Pfeil und Bogen umgehen. Dazu gibt's Vorträge, Ausstellungen und Live-Musik. Kunst aus Ton und Keramik. Modernes Porzellangeschirr, figürliche Plastik, holzgebrannte Gefäße, individueller Schmuck und einzigartige Unikate gehören zum Angebot des Frechener Töpfermarkts. Am Wochenende bieten rund 130 Aussteller aus dem In- und Ausland, Profis und Laien spannende Einblicke in die Welt der Keramik. Besonders interessierte Besucher können sich auf Führungen Hintergründe erläutern lassen und mehr über verschiedene Materialien und Techniken erfahren. Ein Töpfermeister bietet praktische Vertiefung an der Töpferscheibe an. Er lädt an beiden Tagen zum kreativen Gestalten ein.
Unsere Tipps für Sie fürs Wochenende waren das in Domradio Reisen.
Domradio Reisewetter.
Tja, wer die Winterjacke nicht allzu weit weggelegt hat, der war diese Woche ganz klar im Vorteil. Temperaturen im einstelligen Bereich, in Rheinland-Pfalz sogar Schnee. Das ist wirklich nicht das Wetter, das man Ende Mai erwartet. Am Wochenende wird es hoffentlich ein bisschen wärmer. Mehr weiß Renato Schlegelmilch. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ist es eigentlich so ungewöhnlich, dass es im Moment so kalt ist, oder ist das nur einfach gefühlt?
Es ist ja immer der subjektive Eindruck, der einem so ein bisschen vergessen lässt, dass wir in den vergangenen Wochen eigentlich schon relativ schönes Wetter hatten. So bis zum vergangenen Wochenende, da hatten wir ja wirklich Temperaturen von Mitte 20 Grad, da konnten wir schon mit dem T-Shirt rausgehen. Und es ist ja so, dass normalerweise Mitte des Mai die Eisheiligen auf uns zukommen, die eben dann das Wetter nochmal für ein paar Tage drücken. Und dieses Jahr ist es einfach so, dass sie ein bisschen später gekommen sind. Aber das, was wir im Moment haben, es ist ein bisschen unangenehm. Aber von so Rekordkälte oder so kann man eigentlich nicht wirklich sprechen.
Manchmal hat man aber eben auch fast schon die 30-Grad-Marke an so einem 24. Mai erreicht.
Stimmt auch wieder.
Das gibt es natürlich auch. Aber wenn wir auf die Wetterkarte jetzt gucken, was erwartet uns so am Wochenende?
Also es sieht relativ trist aus. Es bleibt kalt, es bleibt feucht am Wochenende. Es gibt hin und wieder tatsächlich ein paar schöne Momente, so Samstagmorgen, Samstagmittag, so vor allem im Süden und Südwesten des Landes. Danach, wenn da aber auch da die Sonne weg ist, dann kommt eben der Regen auf uns zu und der wird erstmal bleiben. In der Nordhälfte des Landes haben wir tatsächlich das ganze Wochenende Dauerregen von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Die Temperaturen, die bewegen sich da so um die 12 Grad. Im Nordosten wären es vielleicht noch 15, aber ein angenehmes Wochenende kann man das wirklich nicht nennen.
Nicht unbedingt für die Draußenaktivitäten, nicht unbedingt für die Gartenarbeit, aber was macht der Rest von Europa? Vielleicht können wir ja jetzt ein bisschen gedanklich uns ein bisschen Geschmack drauf machen auf gutes Wetter.
Ja, wir haben tatsächlich wohl anscheinend in Deutschland den schwarzen Peter gezogen, was das Wetter dieses Wochenende angeht. Es ist fast überall schöner als bei uns. Ums gesamte Mittelmeer haben wir fast nur Sonnenschein, auf Mallorca 21 Grad, heiter ein paar Wolken, Spanien, Portugal 23, 24 Grad Sonnenschein. Ja, so nur eben Mitteleuropa, da ist es halt so trist, so grau, so trüb. Selbst wenn wir nach Norden gucken, dieses Wochenende Stockholm 19 Grad und Sonnenschein. Also wer weg will, wohin, ist eigentlich egal, Hauptsache weg, dann wird's Wetter auf alle Fälle besser, als es hier bei uns ist.
Also Augen zu und durch an diesem Wochenende, aber wird es besser in der nächsten Woche wenigstens?
Es wird wärmer, aber eben sehr, sehr langsam. Also wir bekommen zum Montag hin so Temperaturen um die 15 Grad. Das ist ein bisschen wärmer als am Wochenende, aber von Sommer- oder Spätfrühling-Temperaturen kann man da eigentlich nicht wirklich rechnen. Montag, Dienstag, Mittwoch kommt dann so aus Osten, Südosten so langsam bisschen wärmeres Wetter, bisschen wärmere Temperaturen zu uns. Aber das Wetter an sich, das bleibt erstmal weiterhin bis in den Juni hinein unbeständig mit Regen, Wolken und zwischendurch mal ein bisschen Sonne.
Wechselhafte Aussichten. Also was das Wetter angeht, das war Reisewetter im Domradio. Dankeschön, Renato.
Gerne.
Das war Domradio Reisen mit Dagmar Peters. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießen Sie das Wochenende, das vor Ihnen liegt, und bis bald.